In der Ferne ist bereits das Donnern zu hören. 41 Pferde galoppieren heran. Währenddessen liegen in einer von Stroh bedeckten Holztruhe menschliche Knochen. Hastig versuchen zwei Frauen, die Kiste samt des Inhalts in der Scheune zu verstecken. Denn die Männer, die gleich vor ihnen stehen werden, wollen das, was sie haben. Als Heinrich von Büren, der Dompropst, am Damenstift Bödeken eintrifft, haben seine 40 Ritter nur einen Auftrag. Findet den heiligen Meinolf. Doch diese Rechnung hat er ohne die Äbtissin gemacht. Wehrlos wird sie sich nicht ergeben.
Wewelsburg, der Podcast.
Über dieses actionreiche und leicht morbide Ereignis, über Bad Guys aus dem Mittelalter, ein Hollywood-reifes Familiendrama und wie Paderborn wieder katholisch wurde. Darüber sprechen wir in dieser ersten Folge noch genauer. Ich bin Selina Herr aus dem Wewelsburg-Podcast-Team und in dieser und in den folgenden 5 Episoden spreche ich mit verschiedenen Museumspädagoginnen und Museumspädagogen aus dem Kreismuseum Wewelsburg sowie mit Historikerinnen und Historikern, die hier vor Ort arbeiten und forschen. Und genau so einer bist du, Dr. Erik Beck. Schön, dass du hier bist.
Hallo.
Was genau machst du eigentlich die meiste Zeit hier an der Wewelsburg?
Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter hier am Kreismuseum und beschäftige mich ganz oft mit Sonderausstellungen, die wir planen, zu ganz unterschiedlichen Themen. Wir hatten mal eine 2018 zum Biertrinken und Bierbrauen im Paderborner Land. Dann hatten wir 2023 eine zur mittelalterlichen Wewelsburg. Aber es geht eben auch in meiner Arbeit um Biografien von Häftlingen, um die Geschichte des Konzentrationslagers. Und von daher ist das total abwechslungsreich.
Und gemeinsam erzählen wir euch die Historie, die in diesem uralten Gemäuer steckt. Uralt, Erik, heißt in diesem Falle, dass wir nicht ganz genau wissen, wann der erste Stein hier gelegt wurde. Aber die Wewelsburg wurde zum ersten Mal erwähnt 1123, und zwar in der Reichschronik. Und die liegt eigentlich in Paris, aber du hast uns heute einen Auszug davon mitgebracht.
Das ist eine ganz spannende und berühmte Quelle für die Mittelalterforschung, die anonyme sächsische Reichschronik des sogenannten Annalista Saxo. Das ist der anonyme Chronist. Diese Chronik ist eben ganz spannend, weil sie ganz viele regionalgeschichtliche Themen aufgreift, vor allen Dingen aus Sachsen. Und zu Sachsen gehörte damals Westfalen auch dazu. Und die geht so jahreweise vor. Und zum Jahr 1124 berichtet die, in diesem Jahr, nämlich 1124, stirbt Friedrich, Graf von Arnsberg, durch dessen Unterdrückung beinahe die gesamte westfälische Provinz in Knechtschaft gebracht worden war. Er hatte seine Hand gegen alle erhoben und die Hand aller hat sich gegen ihn erhoben. Er baute nicht ganz ein Jahr, bevor er starb, die Burg Wewelsburg wieder auf, die zu der Zeit der Ungarn errichtet worden war, aber wegen des hohen Alters vernachlässigt. Von dort bedrängt er quälend, das ist jetzt das Zentrale, die gesamte Nachbarschaft bis in die benachbarten Regionen und presste sie mit unsäglicher Belastung aus. Durch die Barmherzigkeit Gottes und, wie man es erhofft, durch die Bitten und die Fürsprache des heiligen Bekenners Meinolf zerstörten die Bauern, die der Friedrich gezwungen hatte, die Burg zu erbauen, diese im Moment seines Todes. Das ist so die Ersterwähnung der Wewelsburg. Da kommen ganz viele Elemente zusammen, ganz viele Punkte zusammen, die man so ein bisschen entwirren kann und entwirren muss. Und wenn man das tut, kann man da mehrere Geschichten dran erzählen.
Wir orientieren uns heute mal so ein bisschen an ein paar von diesen Geschichten. Wir haben ja gerade in dem Ausschnitt schon gehört, so richtig gut kommt der Friedrich von Arnsberg da jetzt nicht weg. Also er wird da irgendwie als Unterdrücker dargestellt. Er wurde auch Friedrich der Streitbare genannt. Und du hattest mal gesagt, das ist eigentlich so ein klassischer Bad Guy gewesen. Aber war der denn wirklich so ein bösartiger Typ?
Diese Erwähnung steht ja in einem bestimmten Kontext. Es ist höchstwahrscheinlich ein Geistlicher, der diese Chronik schreibt. Von daher müssen wir gucken, was sagt denn diese Quelle und warum sagt sie das so, wie sie es sagt. Also er selber hätte sich bestimmt nicht als Bad Guy gesehen und bezeichnet.
Dass eventuell die Kirche hinter dieser, ich würde jetzt einfach mal sagen, Schmierkampagne in Anführungsstrichen stecken könnte, hat was mit seinem Job zu tun. Denn Friedrich von Arnsberg war Vogt des Klosters Bödeken. Erik, erklär uns doch mal bitte, was genau hinter dieser Berufsbezeichnung eigentlich steckt.
Genau, es ist eigentlich auch kein Beruf, sondern ein Amt. Eigentlich braucht diesen Vogt jede kirchliche Institution im Mittelalter, um bestimmte weltliche Dinge zu regeln, die ein Geistlicher eben nicht darf. Zum Beispiel darf ein Abt oder ein Bischof keine Blutgerichtsbarkeit sprechen. Das heißt also, wenn es um Todesurteile oder sowas geht, das darf eben der Bischof oder auch der Abt nicht machen oder eine Äbtissin. Dafür brauchen die einen Vogt. Und die brauchen diesen Vogt auch eigentlich, um Abgaben einzuziehen, ihre Besitzungen zu verwalten, beziehungsweise auch ihre Besitzungen zu sichern und sozusagen auch zur Friedenssicherung im Herrschaftsgebiet. Also das ist so derjenige, der dann aufpasst, dass im Kriegsfall seine Schützlinge in Anführungszeichen oder die Kirche, die er unterstützt, eben nicht verheert wird oder in Mitleidenschaft gezogen wird.
Das Kloster Bödeken, wie weit ist das ungefähr entfernt? Also was für einen großen Radius hat denn diese Vogtei von dem Friedrich gehabt?
Ja, also Friedrich kommt aus einer ziemlich illustren Familie, der Paderborner Bischof zu der Zeit, ist sein Großonkel. Das heißt, er ist Vogt über das Bistum Paderborn und über das Bistum seines Großonkels, aber auch Vogt über das Stift Damenstift in Bödeken. Und das Damenstift Bödeken liegt ungefähr 2 Kilometer von hier in Wewelsburg entfernt. Damals gab es hier in Wewelsburg auch noch gar kein Dorf. Und es war im Prinzip die Wewelsburg, nach der eben das Dorf dann später benannt wurde.
Mhm. Und warum gab es denn jetzt so ein bisschen Clinch? Also wir haben ja gesagt, in dieser Reichschronik ist er nicht so gut bei weggekommen irgendwie. Also wieso gab es so eine Spannung zwischen Kirche und Vogt? Weil eigentlich müsste man ja meinen, dass die ganz gut zusammenarbeiten, weil die ja auch voneinander profitieren. Zumindest die Kirche eben von dem Vogt. Mhm. Warum war da irgendwie schlechte Stimmung?
Ja, also der Vogt profitiert natürlich auch. Der macht das nicht zum Spaß und der puren Freude halber. Der Vogt bekommt dann eben auch bestimmte Abgaben, Teile der Abgaben der umliegenden Bauern zum Beispiel. Er wird bezahlt und hat natürlich eine Menge Einfluss. Und gerade in dieser Zeit des 11. und 12. Jahrhunderts, also dieser berühmten Zeit des sogenannten Investiturstreits. In der Zeit sind die Vögte höchst umstritten, weil ganz viele dieser Vögte ganz massiv auf die Besitzungen der Klöster, in dem Fall eben des Stifts Bödeken oder auch des Paderborner Domstifts, diese Vögte eben darauf zugreifen und Sachen entfremden. Also mehr nehmen, als ihnen eigentlich zusteht. Und was ein ganz großes Problem in der Zeit ist, ist, dass diese Vögte eben ganz massiv Burgen bauen und meist, also oft dann eben auf Besitz der Institution, die sie bevogten, so nennt man das.
Du hast gerade das Wort Investiturstreit erwähnt. Mit dieser Vokabel kann ich jetzt erstmal gar nichts anfangen. Aber genau für solche Momente gibt es in diesem Podcast eine Rubrik, in der uns wichtige Fachbegriffe erklärt und zusätzliche Hintergrundinformationen geliefert werden. Und diesen Part übernimmt Jörg Piron. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Kreismuseums Wewelsburg.
Investiturstreit. Als Investiturstreit wird eine langwierige Auseinandersetzung bezeichnet, die sich vom 11. bis ins 12. Jahrhundert zog. Es ging dabei um die Frage, ob die Einsetzung von Bischöfen und Äbten in ihre geistlichen und weltlichen Ämter, die sogenannte Investitur, von weltlichen Herrschern oder von kirchlichen Würdenträgern vorgenommen werden dürfe. Die damaligen Herrscher aus dem Haus der Salia stritten mit den Päpsten über Jahrzehnte in einem gewaltsam ausgetragenen Konflikt um das Verhältnis von geistlicher und weltlicher Macht. Besonders im damaligen Herzogtum Sachsen, zu dem Westfalen gehörte, wurde erbittert gekämpft. Der Streit zwischen den Anhängern des Kaisers und denen des Papstes endete im September 1122 mit dem Wormser Konkordat in einem Kompromiss.
Okay, also da kann man jetzt auch ein bisschen besser nachvollziehen, warum der Friedrich da ja nicht so gut bei weggekommen ist in diesem Abschnitt, den du uns vorgetragen hast. Und vielleicht war er gar nicht so schlecht, wie man ihn da dargestellt hat. Man müsste das eigentlich von mehreren Perspektiven mal betrachten, um ein gutes und ein authentisches Bild von ihm zu bekommen eigentlich.
Ja.
Friedrich von Arnsberg war einer der mächtigsten Grafen. Ne? Ist eigentlich eine gute Voraussetzung, um ein leichtes Leben zu führen. Aber nö, ne? Nicht nur dieser nervige Investiturstreit, von dem wir gerade gehört haben, mit der Kirche hat es dem armen Kerl etwas schwieriger gemacht. Er hatte auch ganz schön Ärger mit den lieben Verwandten. Gut für uns, denn sonst säßen wir heute nämlich nicht hier. Ich sagte ja bereits, jetzt wird's Hollywood-reif. Denn der Friedrich von Arnsberg hatte eine Tochter. Erzähl uns doch mal ein bisschen von diesem Familiendrama.
Das Problem ist, dass, oder was heißt das Problem? Das Problem aus damaliger Sicht, heute würde man das anders sehen, ist, dass er eben keinen Sohn hatte, der die Linie, den Namen, die Dynastie weitergeführt hätte, sondern eben in Anführungszeichen nur eine Tochter, nämlich diese Ida. Und seine Frau, die ist zu dem Zeitpunkt schon tot. Das heißt, das ist irgendwie schwierig für ihn. Da kommt auch nichts Neues erstmal an Nachwuchs hinterher. Und er tut eben das, was jetzt möglich war. Er sucht eine gewinnbringende und möglichst kluge Eheverbindung und verheiratet seine Tochter Ida, die gerade mal 14, 15 Jahre ist damals, um 1120 herum mit einem westfälischen Grafen, dem Grafen Gottfried von Cappenberg.
So. Und dieser Gottfried, ich sag mal so, der ist ein bisschen special. Und zwar lernt er nämlich einen erfolgreichen Prediger kennen, der einen eigenen Orden hat. Und dieser Prediger leiert dem Gottfried, also Friedrichs Schwiegersohn, das Versprechen aus den Rippen, dass der seine Stammburg in ein Kloster umwandelt. Ach so, ja, und zusätzlich soll auch die ganze Familie ins Kloster einsteigen. Klar, reicht ja nicht. Das war so ein Spleen zu dieser Zeit, dass man sich in Gottes Hände gegeben hat. Ne? Also so für gutes Karma und sowas. Und bums, 1122 gründet Gottfried sein Kloster. Also der macht das, was dieser Prediger ihm quasi empfohlen hat oder was er sich gewünscht hat von ihm. Und schickt auch noch seine Frau dorthin, also die Ida. Erik, unser Friedrich, der ist, ich sag mal so, not amused. Der findet das nicht so toll. Was gefällt ihm denn nicht daran, dass sein Schwiegersohn jetzt ein eigenes Kloster hat und seine Tochter da drin sitzt?
Ja, für ihn ist das natürlich der Super-GAU, weil in dem Moment ist sein ganzer Plan hinfällig. In dem Moment, in dem die Ida jetzt eben ins Kloster eintritt, ist die Ehe ja vorher annulliert worden, aufgelöst worden und sie muss eben in eine klösterliche Gemeinschaft eintreten. Gleiches macht der Gottfried. Das heißt, da gibt es keine Kinder mehr. Und damit ist dieser ganze Plan eigentlich, würde man sagen, für die Tonne. Das findet der Friedrich von Arnsberg natürlich überhaupt nicht gut. Versucht alles Mögliche, den Gottfried dann doch nochmal von seinen Plänen abzubringen. Auch dafür haben wir eben nur die Quellen aus der sozusagen Gegenseite, die von Gottfried kommen, nicht die von Friedrich. Das heißt, man muss immer so ein bisschen gucken, was kann man denn sicher sagen. Und aus diesen Quellen kann man eben rauslesen, dass der Friedrich von Arnsberg den Gottfried von Cappenberg zu sich nach Hause eingeladen hat, gesagt hat, guck mal hier, das ist meine Burg Arnsberg, die damals wirklich offenbar State of the Art war. Guck dir an, was ich hier habe. Das alles könnte im Prinzip deins sein. Überleg dir das. Und als das nicht fruchtet, versucht er es mit Gewalt. Er versucht dann verschiedene Besitzungen Gottfrieds anzugreifen und ihn mit Gewalt sozusagen zum Umdenken zu bringen.
Also doch ein Bad Guy.
Naja, aus Sicht Gottfrieds ganz sicher. Er fühlt sich ja betrogen, ne? Durch die, so war ja die Abmachung eigentlich nicht. Ich will jetzt auch nicht zu parteiisch sein, ne? Aber man muss ja irgendwie so ein bisschen das versuchen, ein bisschen differenziert zu sehen. Naja, und versucht das letztendlich, aber vergeblich. Also er schafft es nicht. Der Gottfried von Cappenberg gründet dieses Prämonstratenserstift Cappenberg. Das ist ja, oder das Gebäude gibt es ja heute noch bei Selm in der Nähe von Unna. Und damit ist erstmal diese Idee zunichte.
Oh Mann, okay. Und der sitzt jetzt aber nicht in der Ecke und schaukelt hin und her und denkt sich so, jetzt ist alles vorbei, sondern der Friedrich versucht dann schon irgendwie zu gucken, okay, nächster Lösungsansatz, was mache ich dann?
Genau, also er versucht, und das kann man eben aus dieser ersten Erwähnung, die ich vorhin einmal vorgetragen habe, so ein bisschen rauslesen. Offensichtlich versucht er mit der Burg Riedberg und auch mit der Wewelsburg im engeren Umfeld Paderborns, über das er ja die Vogtei auch hat, ja, zwei Burgen zu errichten, mit denen er zumindest versucht, nochmal Besitzungen festzusetzen. Vielleicht hat er die Idee, auch nochmal neu zu heiraten, eine Frau, mit der er vielleicht dann nochmal Nachkommen zeugen kann. Und dann stirbt er aber offenbar 1124, und das ist natürlich dann, ja, für ihn tragisch.
Ja, er hat so gekämpft.
Genau, und das ist so das vorläufige Ende.
Da weiß man dann erstmal eine ganze Zeit lang gar nicht so, was hier eigentlich so passiert. Weiter geht's dann mit einer Urkunde von 1301. Durch die wissen wir heute, dass so ab 1200 neue Mieter in die Wewelsburg eingezogen sind. Damals war es so, der Paderborner Bischof kaufte die Burg von einem Grafen ab und überließ die Hälfte davon den Edelherren von Büren. Und die Jungs bekommen dann auch den alten Job, beziehungsweise habe ich ja gelernt, das Amt des Friedrich von Arnsbergs. Sie übernehmen also die Vogtei für das Kloster Bödeken. Und bei dieser Aufteilung bleibt es jetzt aber nicht, sondern da kommen noch mehr dazu. Es ist eher wie so ein Mehrparteienhaus dann hier, was hier so vorgeht. Erzähl uns doch mal, wer hier noch so einzieht auf die Burg.
Ja, es wird dann im Prinzip so eine Art, man kann das vielleicht vergleichen mit einem heutigen Mehrfamilienhaus, in dem Eigentumswohnungen liegen. Das heißt, es wird klar gesagt, das ist Gemeinschaftseigentum, das Dach zum Beispiel, die Außenhülle und die Burgmauer, wenn man das so sieht. Und andere Dinge wie das Mobiliar, die Inneneinbauten von den Wohnhäusern und so weiter, die sind Sondereigentum der eigentlichen Bewohner und Besitzer. Ja, und die leben dann eben hier zusammen und müssen sich ja irgendwie einigen, wie gestalten wir unser Zusammenleben. Dann gibt es dann eine Art Hausordnung. Wer muss fegen? Also, ne? Oder wer bewacht die Burg? Wer muss wie viel zahlen für die Fensterrenovierungen zum Beispiel? Also da gibt es ganz genaue und eigentlich wie heute auch sehr modern anmutende Regelungen. Es wird gesagt, es gibt einen Burgfriedensbezirk um die Burg, in der darf man nicht gegeneinander vorgehen, in dem muss Frieden herrschen, denn es sind ja alles Leute, die als Adlige bewaffnet waren und die mitunter ja vielleicht auch gegeneinander, wenn so viele Leute an einem Ort wohnen, das sind dann damals 10 Familien, die wir fassen können, also die Herren von Büren, die Herren von Brenken und dann noch 8 weitere Familien, die ein Haus im Vorburgbereich oder auch teilweise im Kernburgbereich eben hatten. Und da dann eben zeitweise zumindest wohnten. Und wenn so viele Leute zusammen wohnen, jede WG kennt das, ja. muss man ja irgendwie regeln, wer ist wofür zuständig, wer darf was, wer muss dafür sorgen, dass abends auch die Tür zugeschlossen wird und so weiter und so fort. Also es ist eben nicht so, wie man das oft so kennt. Es gibt eine Burg, auf der Burg sitzt eine Familie. Sondern es sind eben ganz viele Adlige oder Ministerialen, Niederadlige, die da in verschiedenen Funktionen eben wohnen und zusammen sind und dann irgendwie das Zusammenleben regeln müssen.
Wir haben gerade schon gehört, die Ritter von Brenken, die sind eben auch mit die Hauptmieter sozusagen. Und die übernehmen im 14. Jahrhundert die Vogtei. Und Erik, die hätten sich wirklich keinen schlechteren Zeitpunkt für diesen Amtsantritt aussuchen können, denn da bahnen sich große Herausforderungen an, weil nämlich die Pest wütet zu der Zeit.
Genau. Damals gibt es verschiedene Faktoren. Es gibt klimatische Verschlechterungen. Also es gibt eine Kaltzeit, die anbricht. Das heißt, auf den Höhen des Sintfeldes zum Beispiel wird es ganz schwierig, Ackerbau weiter zu betreiben. Es lohnt sich nicht mehr so sehr. Es sterben viele Menschen während der Pest. Und es gibt Probleme für dieses Damenstift Bödeken, sich weiter zu finanzieren und diesen Lebensstandard, den die Stiftsdamen sich leisten, das wird eben schwierig, den weiterhin so zu bestreiten. Und das kommt zu einer Krise. Letztendlich führt das dazu, dass eben ganz viele Höfe verlassen werden. Es kommen keine Abgaben. Es gibt finanzielle Probleme der Stiftsdamen.
Also die verlassen die Höfe, die Bauern, weil hier einfach ja kein Geld mehr zu machen ist und weil die dann irgendwie in die Städte gehen, oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also das ist eine ganz komplexe Geschichte. Mhm. Die wandern dann, viele davon gehen dann in die Städte oder begeben sich in die Grundherrschaft eines anderen Adligen oder eines anderen Klosters, von dem sie sich bessere Lebensumstände erhoffen. Das führt in der Tendenz eben dazu, dass viele Besitzungen brach liegen, des Stifts Bödeken. Das führt dazu, dass am Ende um 1400 herum eben nur noch eigentlich die Äbtissin mit einer Dienerin in diesem Stift leben und ja, dieses Stift eben verfallen ist. Mhm. Die Kirche ist verfallen, es gibt also nicht zusammengebrochen, aber deutlich renovierungsbedürftig offenbar. Riesensituation.
Ja, und der Bischof, der findet es gar nicht lustig, dass das Kloster Bödeken so runtergerockt wurde, sage ich jetzt einfach mal. Und der ergreift dann bestimmte Maßnahmen.
Genau, der versucht das zu reformieren. Der versucht, ja, Leute zu finden, die für ihn das Ganze wieder in eine funktionsfähige Form bringen. Der greift aus nach in die Niederlande, nach Zwolle. Dort gibt es einen Augustiner Chorherrn, die er herruft, die schicken dann eine Grundbesatzung sozusagen letztendlich, und dann fangen die an, mit wirklich großem Einsatz das Ganze zu reformieren und schaffen das relativ schnell. Innerhalb von 50 Jahren ungefähr haben die es geschafft, wieder die größten Teile des Besitzes des Stifts wieder zum Laufen zu bringen, wieder zu besiedeln. Sie kriegen Gelder relativ umfangreich. Und von Bödeken aus, und das ist eigentlich ganz spannend, strahlt so eine Reformbewegung ganz weit ins Reich aus. Klöster bis hoch nach heutige Schleswig-Holstein oder in die heutige Schweiz werden von Bödeken aus neu besiedelt, reformiert, versorgt mit sozusagen ersten Büchern. Auch Dahlheim hier ganz in der Nähe wird von Bödeken aus damals reformiert. Und dann wird es zu einem richtigen Reformmotor. Mhm. Und das ist für die Region hier eine ganz spannende Entwicklung.
Mhm. Aber davor war es eben halt eine Krisenzeit, wie du schon gesagt hast. Und zu all dem Übel kam es dann auch noch dazu, dass Heinrich von Büren, damals der Dompropst, auch noch Stress anfängt mit den Rittern von Brenken, die ja eben auch zu den, wie wir es genannt haben, Hauptmietern der Wewelsburg gehörten. Denn der, und da kommen wir ganz zum Anfang zurück, ich habe da ja so eine Szene beschrieben und um die geht es dann jetzt auch. Denn der Dompropst will sich den heiligen Meinolf unter den Nagel reißen. Eine wichtige geistliche Figur. Und erzähl uns doch mal diese spektakuläre Geschichte in Kurzform, auch wenn das ein bisschen schwierig ist. Aber was ist da abgelaufen?
Es gibt so eine super spannende Chronik dieser Augustiner Chorherren, in der eben diese Geschichte auch überliefert wird, wie das denn war, als bevor die Chorherren nach Bödeken kam. Und die berichtet eben, dass dieser Dompropst, Edelherr Heinrich von Büren, schon vorher aus dieser verfallenen Kirche oder aus dieser verfallenden Kirche in Bödeken verschiedene Reliquien nach Paderborn geholt hat. Und jetzt eben 1406, das ist so das Jahr, in dem man das fassen kann, nun beschloss, auch die Gebeine, also die Reliquien des heiligen Meinolf, also des Stiftspatrons, da rauszuholen und nach Paderborn zu bringen. Aus seiner Sicht vielleicht auch ganz clever, weil man weiß ja nicht, was in so einem Stift, in dem nur noch eine Äbtissin wohnt, was da passiert. Das kann ja auch geklaut werden. Also versucht das wahrscheinlich in Sicherheit zu bringen. Das ist aber irgendwie für die Stiftsdamen natürlich nicht so. Die sehen das vollkommen anders, weil eben Meinolf der Gründer und ein heiliger Patron des Stifts Bödeken ist. Aus der Logik der Zeit heraus darf der natürlich nicht aus dem von diesem Ort, von den er ja selber gegründet hat, dieses Stift Bödeken, Meinolf ist der Gründer Bödekens, entfernt werden. Genau, und dieser Dompropst Heinrich, der reitet eben mit 40 Reitern von Paderborn nach Bödeken. Und dann wird das so schön erzählt, dass einer dieser 40, wie auch immer, vor allen anderen in Bödeken eben ankam und wahrscheinlich auch nicht so ganz clever war und der Äbtissin eben den Grund enthüllt hat, warum er jetzt eben hier ist. Er sagt nämlich, ich bin der Vorbote. Wir sind gekommen, um den heiligen Meinolf in Sicherheit zu bringen. Das hört die Äbtissin und die Dienerin, die finden das ziemlich doof, die sind ziemlich entsetzt darüber und überlegen, nehmen dann diesen Schrein, das hast du ja erzählt, mit den Reliquien vom Altar, schaffen ihn dann in den Viehstall südlich des Klosters und verstecken ihn dort dann unter Stroh. Genau, und dann kommt der Dompropst mit seinen restlichen Reitern da eben an, kommt in die Kirche und siehe da, der
Meinolf ist weg.
Meinolf ist weg, steht nicht mehr auf dem Altar und befiehlt dann seinen Leuten, sucht überall, ne, macht alle Kisten auf, sucht ihn, ja, fand aber nichts. Und die Knappen Friedrich und Raven von Brenken, die hier auf der Wewelsburg sitzen, bekommen davon Wind und finden das natürlich auch nicht gut und reiten nach Bödeken.
Also die finden das nicht gut, dass der jetzt gekommen ist, um den heiligen Meinolf da wegzuholen, weil die sich denken, na Moment mal, also wir haben ja auch noch ein Wörtchen mitzureden, weil die haben ja die Vogtei inne.
Genau, die haben noch ein Wort mitzureden. Außerdem ist damals Bödeken, die Stiftskirche, ist damals auch die Pfarrkirche für die Wewelsburg. Also für die Bränkener, die gehen da also jeden Sonntag zur Kirche oder vielleicht auch häufiger und die wollen natürlich ihren Meinolf da behalten. Genau, und als sie dann eben Wind bekommen, dass der Dompropst da unterwegs ist, um den heiligen Meinolf nach Paderborn zu bringen, ja, so wird erzählt, wollten sie sich lieber tödlichen Gefahren aussetzen, als zuzulassen, dass ihr geliebter Patron da eben entwendet wird.
Also nur über deren Leiche, haben wir gesagt.
Ja, und das ist natürlich irgendwie schwierig. Ne? Dann kann es natürlich zu einem Gefecht kommen. Und das berichtet nämlich die Chronik so schön. Doch der heilige Meinolf, der wollte nicht, dass seine Reliquien wegen Blut vergossen wird. Er erscheint dann zwei Bauern auf dem Weg. Und die sagen dann den Bränken dann, Vorsicht, vergießt aber doch bitte wegen mir kein Blut. Die Trottel finden den sowieso nicht.
Okay.
Also die Trottel finden den heiligen Meinolf eben nicht. Genau, und dann sagen die Knappen, okay, wir ziehen uns erstmal ein Stückchen zurück. Warten dann eben, bis der Propst, nachdem er den Reliquienschrein eben nicht gefunden hat, wieder zurück nach Paderborn geritten ist. Und als die Luft rein war, gehen sie runter, reiten runter zum Stift Bödeken. Gehen in die Kirche, holen da den Schrein mit den Gebeinen, den sie übergeben bekommen von der Äbtissin und ihrer Dienerin und nehmen den in Empfang, ehrerbietig, und bringen den dann auf die Wewelsburg, wo er untergestellt werden soll, bis eben die Sanierung dieses Stifts fertig ist. Und dieser Schrein bekam dann eben zumindest für diese Zeit wahrscheinlich einen Ehrenplatz und der, so berichtet die Chronik, so wurde der heilige Meinolf vom Kirchenmann zum Burgherrn. Und damit endet das.
Wie ist denn das jetzt? Steht die Kiste mit dem heiligen Meinolf auch heute immer noch in der Wewelsburg?
Nein. Die stand 2023 hier, als wir eine Sonderausstellung zur mittelalterlichen Wewelsburg damals hatten. Da hatten wir das als Leihgabe gezeigt, diesen Reliquienschrein. Der ist jetzt aber nicht mehr hier. Das liegt auch daran, dass die Wewelsburg heute natürlich ganz anders aussieht als damals. Damals gab es zwei Turmhäuser offenbar und die Herren von Brenken saßen in einem dieser Wohntürme, wenn man so will, und hatten den da untergestellt und diesen Wohnturm, wenn man die Wewelsburg heute kennt, gibt es eben in der Form nicht mehr, sondern die sieht ja ganz anders aus.
Wir machen tatsächlich einen kleinen Sprung und zwar ist es so, dass der Paderborner Bischof Dietrich von Fürstenberg Ende des 16. Jahrhunderts den Bührenern und Brenkenern alles abkauft. Und zu diesem Herrn gibt es noch ein paar interessante Fakten, die uns Jörg Piron an dieser Stelle ganz kompakt erzählt.
Dietrich von Fürstenberg. Dietrich von Fürstenberg wurde 1546 auf der Burg Waterlappe bei Soest geboren und humanistisch erzogen. Gemeinsam mit seinem Bruder Kaspar studierte er in Köln. 1577 wurde Dietrich Dompropst in Paderborn und 1585 wurde er zum Paderborner Bischof gewählt. Als Nachfolger des Protestanten Heinrich von Sachsen-Lauenburg war er maßgeblich daran beteiligt, den katholischen Glauben im Fürstbistum zu festigen. Er gilt als Förderer der Jesuiten und während seiner Regentschaft kam es zu zahlreichen Hexenprozessen im Hochstift, unter anderem in Borchen und im Kloster Dahlheim. Dietrich von Fürstenberg starb 1618.
Erik, was hatte der denn vor mit der Wewelsburg?
Mhm. Ja, man muss sich das vielleicht so vorstellen. Damals sind Burgen und solche Anlagen auch Investitionsobjekte, wie heute ja auch. Mhm. Und man hat eben einen Anteil. Und wenn man eben knapp bei Kasse ist, verpfändet man einen Teil oder verkauft einen Teil. Und so ist das eben auch im Laufe der Zeit mit der Wewelsburg ganz häufig passiert, dass Teile verpfändet wurden, wieder zurückgepfändet und wieder zurückgekauft. Und es ist ein Riesenkuddelmuddel, das ist ganz schwierig nachzuvollziehen. Fakt ist, der Paderborner Bischof ist immer sozusagen der Oberchef, wenn man so möchte. Und der Dietrich steckt jetzt in der Situation, dass er Mitte des 16. Jahrhunderts hier zum Bischof wird. Damals hat die Reformation Einzug gehalten hier im Hochstift Paderborn, im Bistum Paderborn. Die Herren von Büren sind damals evangelisch und haben dann für sich den evangelischen Glauben übernommen, haben aber auch eben ihre Untertanen, wenn man so möchte, auch zum evangelischen Glauben gebracht. Und das ist für einen katholischen Bischof ja nicht so die Wunschvorstellung. Der möchte, dass das Hochstiftsgebiet katholisch wieder wird. Mhm. Und das ist auch, also Dietrich von Fürstenberg ist auch derjenige, der das eben schafft. Der setzt wahnsinnig viel Geld ein, kauft Anteile zurück, tauscht Anteile zurück und schafft es über einen Prozess von mehreren Jahren bis 1589. Diese Wewelsburg, die damals eben stand, diese mittelalterliche Wewelsburg in seinen Besitz komplett zu bringen, so dass er der einzige Besitzer sozusagen ist.
Das ist dann ja auch schon bemerkenswert, ne? Weil wir hatten ja jetzt wirklich schon über die Anfangsjahre der Wewelsburg gesprochen und es war immer so, dass die quasi aufgeteilt wurde und da nie irgendwie nur einer das Sagen hatte, sondern ne, wir hatten mal zwei Parteien, mal 10 Parteien. Und jetzt war es aber irgendwie zum ersten Mal so, dass dem Bischof das quasi alleine gehörte hier.
Genau, das Grundstück, und das ist ja relativ groß, also dazu gehörten ja damals auch mehrere Bauernhöfe hier in Wewelsburg. Es gab ja dann schon ein Dorf. Mhm. Und das war eine relativ große Burganlage. Er versucht hier für sich und sein katholisches Bistum ein Zeichen zu setzen. Mhm. Hat dann auch ziemlich große Pläne. Er baut was komplett Neues. Er ist jetzt der alleinige Herr. Das heißt, es gibt nicht mehr mehrere Wohntürme, auf denen verschiedene Leute wohnen, sondern er baut das Ganze zu einem einheitlichen Design, wenn man so möchte, und entwickelt oder lässt, er baut es ja nicht selber und entwickelt es auch nicht selber, er hat dann Baumeister dafür, Architekten, entwickelt eben diese dreieckige Burganlage oder Schlossanlage mit diesen drei Ecktürmen. Mhm. Eigentlich das, was jetzt heute noch steht, so in der Grundidee, ist auch das, was eben Dietrich von Fürstenberg damals hier in Wewelsburg hat bauen lassen.
Mhm. Und diese Form galt halt auch so ein bisschen als Herrschaftszeichen, um irgendwie zu verdeutlichen, welche Macht er hat.
Genau, mit diesem neuartigen Design. Es ist eine geschlossene Dreiflügelanlage im Renaissance-Stil, ganz modern damals. mit der setzt er hier einen Pflock und zeigt, ich bin der Herr über diese, über dieses Gebiet, über diese Region und setzt hier so ein Zeichen.
Mhm. Und tatsächlich ja heute immer noch die einzige geschlossene Dreiecksburg in Deutschland.
Genau, man sagt immer so schön, in die einzige Dreiecksanlage, das einzige Dreiecksschloss in noch geschlossener Bauform. Das liegt einfach auch daran, dass diese Burg und dann eben das Schloss später auch auf so einem dreieckigen Sporn liegt. Ne? Also das gibt die Lage schon vor, aber dass das wirklich noch so geschlossen in dieser dreieckigen Form ist, das ist schon was Besonderes hier.
Ja. Ja, also Dietrich von Fürstenberg hatte wirklich einen enorm großen Einfluss hier im Paderborner Land, im Hochstift Paderborn und hat hier, wie er es geschafft, alle katholisch zu machen. Von dieser Frömmigkeit hat sein kleiner Bruder Kaspar von Fürstenberg weniger abbekommen. Kaspar ging in die Geschichte der Wewelsburg ein als, ich sage mal, Partyprinz. Könnte man salopp sagen. Er war nämlich für seine ausufernden Saufgelage bekannt und über sein turbulentes Leben als ja, Manager im 16. Jahrhundert, der sich morgens gerne mal mit einer Biersuppe stärkte, sprechen wir in der zweiten Folge. Dann auch über teils gruselige Geheimnisse hinter den Mauern der Wewelsburg. Erik, ich bedanke mich, dass du mich durchs Mittelalter geführt hast, denn ich finde das gar nicht so einfach, sich ja dadurch zu finden, durch diese ganzen Geschichten und diese Namen. Wir haben ja unglaublich viele Namen heute gehört, von Fürstenberg, von Büren, von Brenken und so weiter und so fort. Also das ist wirklich eine Menge. Wirklich Dankeschön, dass du uns das so bildlich und ein bisschen runtergebrochen erzählt hast, damit wir da auch ja die Anfänge der Wewelsburg schön nachvollziehen konnten. Und diese ganzen Quellen, ist das eigentlich für dich, also für mich ist es teilweise manchmal ein bisschen verwirrend gewesen, weil da so viele Namen aufgeploppt sind und so viele Jahreszahlen auch. Wie geht's dir denn eigentlich, wenn du diese Quellen vor dir liegen hast, die dann ja auch noch in einer Sprache geschrieben sind, die wir heute gar nicht mehr sprechen? Bist du dann auch manchmal verwirrt?
Definitiv, ja. Das ist ein Puzzlespiel, in dem man ja irgendwie lange rumpuzzeln muss und irgendwann zu einem Bild kommt, das aber auch ganz anders aussehen kann, als es eigentlich in der Wirklichkeit war. Also das ist ja eine Interpretation, die wir da drauf bringen. Und aber das ist durchaus verwirrend und ich glaube, ich habe mich auch 2-3 Mal versprochen heute.
Nein, es war ganz wunderbar. Vielen, vielen Dank, dass du zu Gast gewesen bist, dass du dir die Zeit genommen hast, uns heute ins Mittelalter zu entführen. Ich fühle mich auch so ein bisschen wie ein kleines Burgfräulein jetzt nach dieser Folge, muss ich sagen. So ein ganz kleines bisschen. Ja, also wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Seid gerne mit dabei. Bewertet uns natürlich gerne bei Spotify, wenn euch diese Folge unterhalten und gut informiert hat. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Wewelsburg ist eine Produktion der Podcastfabrik im Auftrag des Kreismuseums Wewelsburg. Host Selina Herr. Gast Erik Beck. Redaktion Joris Alexander Krug. Einspieler mit wissenschaftlichen Erklärungen Jörg Piron. Sprecher Matthias Milberg. Sound und Postproduktion Podcastfabrik Studios Bielefeld. Alle Episoden auf podcastfabrik.de und überall, wo es Podcasts gibt.